Einen wunderschönen guten Tag zur neuen Folge. Zwei Stimmen, ein Gedanke. Wir melden uns zurück nach einer kleinen, etwas längeren Sommerpause, die wir auch nicht angekündigt haben.
Ja, aber sie war da.
Sie war da.
Offensichtlich.
Die Themen heute sind vielfältig. Wir sprechen über Rentner, das Arbeitsleben, die Einflüsse, wenn wir unserem Biorhythmus nicht vertrauen. Außerdem wieder über Mythologie. Ein wenig Nerdtum soll dabei sein. Und wir hören uns gleich.
So, Leute, da sind wir wieder aus dem Intro. So, danke
aus
fürs Einschalten.
Aus dem Intro.
Aus dem Intro in das Thema. Und das Thema lautet, wenn du deinem jüngeren Ich einen Rat geben könntest. Die Kategorie hatten wir letztes Mal, bei der letzten Folge. Und jetzt wärst heute du dran. Was würdest du deinem jüngeren Ich raten, wenn du die Möglichkeit hättest?
Das ist natürlich eine sehr gute Frage. Ich habe tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass wir diese Frage eingeführt haben. Was würde ich meinem jüngeren Ich raten? Ich würde meinem jüngeren Ich raten, Junge, such dir eine Frau, die dich nicht nur liebt, wie du bist, sondern die dich auch unterstützt dabei, so zu werden, wie du sein willst.
Super stark.
Oder sein musst. Weißt du, wie ich meine?
Sein musst?
Ja, weil das deine Bestimmung so ist, so diese Richtung.
Okay. Ja, aber es ist ja kein Müssen. Du möchtest das ja
du
selber.
Möchtest, ja, du willst. Ja, lass mich so stehen einfach.
Ja.
Lass mich so stehen.
Hey, super stark. Gefällt mir richtig gut.
Danke. Ja. Das ist ein Tipp, den ich mir
Wie war es bei dir so als 16-, 17-Jähriger, so jüngeres Ich? Was war dir da wichtig zu der Zeit? Kannst du dich noch
erinnern? In Beziehungen, meinst du?
Ja, genau.
Boah, überhaupt eine.
Ah, ja, geht mir heute noch so.
Ja,
ja, okay, fühle dich hart.
Nee, also klar, es muss halt auch passen so irgendwo. Und man macht ja seine Erfahrungen. Und die Vergangenheit meiner Beziehung hat einfach gezeigt, dass Liebe halt oftmals einfach auch nicht ausreicht.
Ja.
Und es halt auch manche Menschen gibt, die dich so sehr lieben in deinem Jetzt, wie du bist, und davon vielleicht auch irgendwo profitieren, dass sie die Entwicklung, die du machen möchtest oder die du auch machen musst in deiner Psyche so, damit es dir besser geht, die wollen das teilweise gar nicht, weil sie Angst davor haben, dass du dich in der Richtung entwickelst, in der sie dir nicht folgen können.
Von dem, was sie quasi sich vom Leben erwarten?
Ja, genau.
Okay.
Ja.
Ja, also Angst davor quasi, dass man sich auseinanderlebt nach
gewissen
Zeit.
Ja, genau. Ja. Sowas. Und die Erfahrungen habe ich einfach in den letzten Jahren immer mal wieder gemacht, wo da halt einfach so eine gewisse Unterstützung gefehlt hat, wenn man da an sich selber gearbeitet hat und persönliche Entwicklung durchführen wollte, dass da einfach immer wieder Momente und Personen da waren, die einen daran auch bewusst teilweise gehindert haben, um halt die Person, wie man jetzt ist, in ihrem Leben behalten zu können.
Ja, okay, sehr selbstsüchtig im Endeffekt.
Auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite auch schwierig, weil wenn man dir was wegnimmt, was du liebst, ist immer die Angst da.
Und wir alle wünschen uns ja eigentlich nur dieses Konstante, also wir wollen alle eigentlich gar keine Veränderung. So wie es ist, ist es schön und so soll es bleiben, bitte.
Ja, ja.
Und wenn es dann nicht passieren kann.
Ja, und vor allem, wenn dir jemand droht, das wegzunehmen, was du hast.
Ja.
Weil eine Veränderung stattfindet, die du eigentlich nicht willst oder die du nicht machen kannst.
Richtig.
Dann ist es immer schwierig.
Ja, auf der anderen Seite können wir es auch nicht aufhalten.
Nee,
also die Veränderung ist ja ständig präsent.
Wir können auch niemanden bei uns halten, der nicht zu uns gehört.
Weißt du, es gibt ja diesen Spruch, ich finde den eigentlich total dumm, sag ich dir ganz ehrlich. Aber es ist schon was Wahres dran. Wenn du jemanden liebst, dann lass ihn los, dann lass ihn frei.
Ja.
Aber
kommt er zurück, gehört er für immer dir. Und es ist schon wahr.
Es ist schon wahr eigentlich, ja.
Ja, es ist schon ein wahrer Spruch.
Ja.
Ja. Lass die Person frei, lass sie sich entwickeln, wie sie muss und wie sie möchte. Und wenn sie dann immer noch zu dir kommt und sie dich immer noch liebt und so weiter, dann bleibt die Person auch bei dir.
Find ja, schön. Ich finde, man muss dem auch eine Chance geben, gemeinsam vielleicht zu wachsen.
Absolut, weißt definitiv.
Du? Ich meine, es muss sich ja nicht nur ein, also es verändern sich sowieso beide Teile der Beziehung, ja, ja. Aber es kann ja auch sein, dass man sich gegenseitig in der Hinsicht unterstützt, dass man, dass beide ihre Ziele erreichen und ja, trotzdem immer noch quasi wissen, dass sie zusammengehören, auch wenn sie sich in unterschiedlichen Richtungen vielleicht entwickeln.
Und vielleicht auch in entgegengesetzte Richtungen entwickeln, wo es vielleicht auch nicht mehr passt. Aber was hast du dann daran verloren? Nichts, weil im Prinzip hast du dann gesehen, was du nicht brauchst und was du nicht möchtest und welche Entwicklung halt du...
Du meinst, dass die Beziehung dann dadurch auseinandergeht?
Ja, aber
wenn das passiert, ist natürlich schon sehr schade.
Es ist schade, auf jeden Fall, aber als Individuum betrachtet, ist es halt ein Teil des Prozesses und ein Teil des Lernprozesses. Und
guck mal, am Ende ist es auch so, wir alle leben trotzdem, auch wenn so viele Menschen um uns rum sind, alleine auf dieser Welt. Ja. Wir alle gehen unseren eigenen Weg.
Ganz genau.
Und es können die Leute immer nur den Weg mitgehen, aber keiner kann ihn für dich gehen.
Richtig. Und das hast du schön zusammengefasst.
Dankeschön. Und deswegen denke ich, muss man das schon in Betracht ziehen, dass es passieren kann und dass es dann halt auch normal ist.
Und auch in Ordnung.
Und auch in Ordnung.
Ist auch völlig in Ordnung.
Boah, ist halt immer so leicht zu sagen, gell, wenn man dann nicht akut in der Situation ist, wenn du dann in der Situation bist, denkst du so, nein,
warum
geht doch bitte nicht?
Du bist so wie alle anderen Frauen auch. Alle haben mich verlassen.
Alle verlassen mich immer. Außer Mama, Mama ist immer da.
Mama ist immer da. Ja.
Okay, aber danke für deine Antwort, sehr spannend.
Sehr gern, vielen Dank für die Frage.
Aber wir haben noch ein paar mehr Themen, wir haben ein bisschen Zeitdruck, deswegen.
Erstmal müssen wir eine Korrektur durchführen. Und zwar.
Stimmt, hast du angesprochen, ja.
Ja, der Tinder-Männer-Frauen-Anteil, den wir in vor zwei Folgen, als die liebe Katja, Grüße gehen raus, da war, den wir da gedroppt haben, der war nicht ganz richtig. Die Zahlen, die wir da genutzt haben, waren outdated, leider. Wir haben da nicht richtig recherchiert, wofür wir uns aufrichtig entschuldigen.
Sollte möchten. Nicht unser Anspruch sein und wir wollen keine falschen Informationen natürlich.
Ganz genau, deswegen spreaden. Nutzen wir jetzt auch die Möglichkeit, um zu sagen, der Männeranteil im Vergleich zum Frauenanteil bei Online-Dating-Plattformen ist etwa 60-40 und nicht, wie wir es ursprünglich gesagt haben, ich meine 80-20 hatten 80-20, wir gesagt.
Ja. Was natürlich immer noch eine erhöhte Präsenz von Männern darstellt. Und die Problematik ist dadurch natürlich nicht ausgehebelt.
Aber sie ist natürlich signifikant weniger als bei einer 80-20-Anteil. Genau. Ganz genau. Wir erheben auch bei solchen Aussagen nicht Anspruch auf 100% Richtigkeit. Deswegen, wenn euch da was auffällt, dass wir irgendeinen Bullshit gelabert
haben. Wir sind nur irgendwelche zwei Typen aus dem Internet. Oder also wir jetzt... Ja. Wir sind ja live hier vor Ort.
Wir sind schon hier.
Wir sind schon physikalisch, sitzen wir.
Aber ihr seid ja für uns die Leute aus dem Internet. Ja, aber genau, für euch sind wir die Leute aus dem Internet.
Ja. Und wenn ich es dann selber sehe, dann bist du für mich derjenige aus dem Internet. Hey, du bist doch der aus dem Internet. Oh, krass. Nein, okay.
Dass sich hier jemand aus dem Internet auf meiner Couch sitzt.
Berühmtheit. Also, wow. Okay, nein, jetzt bin ich voll abgeschweift, Alter.
Das ist gut. Kein Ding.
Gut, also das wollten wir korrigieren.
Das haben wir jetzt auch korrigiert an der Stelle.
Und jetzt habe ich ein spannendes Thema. Ein Thema, das uns alle angeht.
Alle.
Fast alle, sage ich mal. Die in Deutschland leben. In Deutschland ihre Arbeit haben, ihre Familie haben und so weiter. Ein Thema, das sehr lange von der Politik ignoriert wurde. Ja.
Oder? Verbrecher!
Also was heißt ignoriert, aber es wurde nie ernsthaft angegangen und es plätschert so ein bisschen vor sich hin. Jetzt gerade wird ein bisschen wieder mehr Welle gemacht dahingehend, was auch richtig ist. Und zwar möchte ich über das Thema Rente sprechen. Die gesetzliche Altersvorsorge in Deutschland. Über die deutsche Rentenversicherung.
Ja, ich krieg glaube keine mehr, ne?
So, den Eindruck haben viele, den habe auch ich. Ja? Mein Bruder und viele Leute, mit denen ich spreche, die sind der Auffassung, dass wir überhaupt gar keine Rente mehr kriegen werden. Und schaut man sich da auch tatsächlich mal den demografischen Chart an, die Verteilung des Altersdurchschnitts in Deutschland, dann sieht es da auch nicht rosig aus.
Also den demografischen Wandel, den hatten wir auch alle, glaube ich, in der Schule mal. Ne?
Den hatten wir alle in der Schule mal.
Und da war ja schon so dieses...
Und weißt du, wie lange ist das jetzt her? Ja, das ist schon über 10 Jahre her. Man weiß es also schon, also man weiß es auch schon länger natürlich.
Ja, wirst du jetzt damit sagen, würde ich... Also ich bin 19. Also ich
bin
21 jetzt?
Bin ich jetzt geworden.
Ja.
21 junge Jahre.
Ja.
Und es ist ja so, um da mal ein paar Zahlen einzubinden, die auch belegt sind. Früher war es so, dass wir ein Verhältnis hatten zwischen Arbeitnehmern und Bezugsempfängern, Rentnern, genau, von, es ist natürlich immer weniger geworden, aber sagen wir mal, irgendwann von 6:1 runter auf 3:1. Allerdings
also
drei Arbeitnehmer
finanzieren einen Rentner.
Ein Rentner, genau.
Ah, okay.
So war das
okay.
Verhältnis. Mhm. Und wenn du dir mal guckst, Rentenversicherungsbeitrag irgendwie 500 Euro, ja, sind wir bei 1.500, dann kriegt ein Rentner 1.500 Euro, ungefähr so.
Mhm.
Kommt es hin.
Ja, ja,
kann,
ja.
Ist auch schon, 1.500 ist jetzt nicht so viel,
nee, ja,
aber, geht. Aber geht schon.
Ja. Ja.
So, und jetzt heute, Stand, glaube 2021, 2022, haben wir nur noch 1,8 Arbeitnehmer für einen Rentner. Das heißt, weniger als zwei Menschen müssen einen Rentner quasi versorgen aktuell.
Oh, okay, das ist krass.
Und die Tendenz ist ja steigend.
Das ist sehr viel.
Tendenz ist steigend auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist ein wichtiger Punkt, den man da nicht vernachlässigen darf, dass die Menschen ja auch älter werden, die Menschen länger beziehen. Und gleichzeitig, na gut, die Leute, auch die Regelaltersgrenze wurde auch angehoben auf 67, wird wahrscheinlich auch, wenn wir mal Rente beziehen, sind wir wahrscheinlich irgendwo bei 70.
Oder ja, so. Wahrscheinlich.
Na? Aber nicht in dem gleichen Maße. Also das heißt, die Leute arbeiten vielleicht ihre, und viele arbeiten ja auch erst später heutzutage, weil sie davor noch studieren.
Ja, ja,
und weil
das
sie
ist auch so ein,
das und das machen.
Ja,
ne?
Das ist auch so ein Punkt. Ne? Ja.
Genau.
Wenn man halt erst studiert hat und dann erst mit Mitte 20 auf den Arbeitsmarkt kommt, ich meine, da hat man halt früher knapp schon 10 Jahre gearbeitet, ne?
Korrekt.
Das ist halt.
Wenn ich an meinen Opa denke, ja, er erzählt es mir jede Woche, deswegen weiß ich es so gut. Er hat mit 15 angefangen zu arbeiten, also seine Ausbildung zu machen.
Ja.
Und da schon eben auch angefangen, in die Sozialsysteme zu bezahlen, die Versorgungsbeiträge, und hat 45 Jahre lang gearbeitet. Das kann kaum noch jemand vorweisen heutzutage.
Ja,
ich werde es auch nicht mehr schaffen.
Weißt du? Naja, wenn du auch 45 Jahre arbeitest, dann bist du halt 70, wenn du aufhörst.
Sehe ich mich jetzt nicht so.
Ja, sehe ich mich auch nicht.
Sehe ich mich nicht so ganz. Gell? Ja. Und deswegen beziehen ja Rentner auch heutzutage viel länger ihre Bezüge, was natürlich auch sehr viel stärker dann aufs Rentensystem einschlägt.
Ja, ja. So, absolut also. Richtig. Was aber dann umso wichtiger jetzt zu betonen ist, wenn wir schon von dieser Thematik hatten, dass man die Rentenlücke schließt. Ne, das hört man auch immer mal wieder.
Und was, die Rentenlücke, was bedeutet das genau?
Die Rentenlücke ist quasi die Differenz zwischen deinem jetzigen Nettogehalt und deiner Nettorente, die du mal beziehst.
Ah,
da gibt es eine
Versorgungslücke.
Das ist quasi so eine Versorgungslücke, die Rentenlücke, genau. Mhm. Und da ist es so wichtig, dass man quasi versucht, die so bestmöglich zu schließen, indem man halt durch Investments in jungen Jahren die dann irgendwann eine Rendite generieren, ein passives Einnahmen oder passive Einnahmen oder irgendwie sowas, damit man da im Alter daraus schöpfen kann und dann diese Differenz davon irgendwie versucht zu schließen. Das ist teilweise, ehrlich gesagt, einfach nicht machbar, weil, wenn ich das überlege, also wenn du ein Nettogehalt von 2.500 Euro hast und du Rentenzahlungen von 1.700 Euro hast, also ich weiß nicht, wie das machbar sein soll, dass du diese Differenz von 800 Euro durch passive Einnahmequellen in deinem Alter generieren sollst. Bin ich ehrlich? Vielleicht habe ich auch keinen Plan. Vielleicht geht es auch easy, wenn du dein Leben lang 300 Euro in MSCI World investierst. Aber keine Ahnung, ich kann es dir nicht so genau sagen.
Habe ich letztens ein interessantes Video dazu gesehen. Da ging es darum, wie viel müsstest du anlegen, damit du von den Renditen leben kannst.
Ja.
Und die haben da von 4.000 Euro gesprochen, Netto-Rendite. Das ist ein bisschen arg heftig.
Das ist viel, ja, das ist viel.
Da war ein Investment nötig von etwa 1,35 Millionen Euro, was du quasi im Depot haben musst, um dann von diesen Renditen zu leben. Da geht man dann aber auch schon von einer sehr guten, das war der schlechteste Fall mit, ich glaube, 1% oder 2% Rendite.
Mhm.
Ja, also man kann ja sich das schön rechnen mit 4, 5, 6%, aber das ist
halt
sehr unrealistisch, ist, auch ein bisschen risikoreich, würde ich sagen. Also wenn wir mal da realistisch mit 2 oder vielleicht sogar 3% rechnen, da waren es dort in dem Beispiel über 1,3 Millionen Euro.
Ja, ist schon extrem
also
viel Geld.
Also es ist extrem viel Geld, aber wir haben auch über 4.000 gesprochen. So,
ja,
wenn du das jetzt mal einfach ein Viertel teilst, dann hast du irgendwie 400 30.000 oder so.
Mhm.
Das ist, glaube ich, bis zum Erreichen des Rentenalters schon möglich.
Ja, aber dann musst du halt dein Leben lang wahrscheinlich auch Abstriche machen.
Ja, natürlich.
Und dann kannst du halt nicht 4-5 Mal im Jahr im Urlaub gehen oder 3 Mal im Jahr in Urlaub gehen.
Ja, ja.
Ja, musst dann halt gucken, dass du das Geld auch irgendwie 2-mal dir anschaust, was du da kaufst oder halt auch nicht kaufst.
Und vor allem, und das finde ich das Schlimmste, ist, dass von der Versorgungslücke oder der Rentenlücke gesprochen wird und dann wird quasi vom Arbeitnehmer verlangt oder ihm nahegelegt, diese selbst zu schließen mit dem Einkommen, das ja schon versteuert und sozialversicherungspflichtig belastet wurde. Das heißt, mit deinem sowieso schon verringerten Bruttoeinkommen, dein Nettoeinkommen, musst du dann auch nochmal Abstriche machen, um in der im Alter davon zu leben.
Das ist quasi doppelt versteuern. Ja,
ja, du machst doppelt Abstriche. So. Ja. Und ich finde das eigentlich nicht in Ordnung.
Nee, ist echt nicht.
Aber es gibt halt, wenn wir wirklich bei so einem Stand sind von 1,8 auf einen Rentner, 1,8 Arbeitnehmer, das ist, schwierig zu schließen, nur über die Beiträge.
Aber was für Alternativmodelle gibt es dann?
Naja, Lindner hat jetzt vorgeschlagen, erst kürzlich, dass man sozusagen das, was den Leuten privat jetzt nahegelegt wird, dass man das mit der Rentenkasse.
Ja, stimmt. Das habe ich von Christian Lindner von der FDP.
Richtig.
Unser Finanzminister zur aktuellen Zeit.
Ja.
Stimmt, der hat es vorgeschlagen, aber soweit ich weiß, ist es nicht durch den Bundestag gegangen. Ne? Das wurde, glaube ich, nicht.
Ich glaube, das ist nicht durchgegangen. Das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verfolgt, das weiß ich nicht. Aber
wäre nochmal spannend.
Vielleicht. Mit dem Vorschlag habe ich zumindest mitbekommen.
Ja,
und
ja.
Theoretisch. Ist es ein guter Vorschlag.
Finde ich auch. Es gibt ja auch Länder, die das standardmäßig so machen. Vor allem in den nordischen Ländern, denke ich da gerade dran.
Mhm.
Die es standardmäßig so machen, wo das auch super gut funktioniert.
Okay.
Ja, aber müssen wir einfach abwarten, wie sich das die nächsten Jahre entwickeln, denke ich mal.
Ja, aber man sieht halt, es gibt ein extrem großes Potenzial an Streitpunkten, an Konfliktpunkten mit dieser Rente, an Problemen einfach, die man angehen muss.
Ja.
Und es gibt aber ein konkretes Ding, das ich ansprechen wollte. Das ist eigentlich in diesem ganzen Rentensystem eine Ungerechtigkeit, die eben zu noch einer höheren Diskrepanz, sag ich mal, führt, zu größeren Unterschieden, Ungerechtigkeiten. Und das ist der Vergleich zwischen Pension und Rente, also Vergleich zwischen Beamten, vom Staat angestellten Menschen und Arbeitnehmern in der freien Wirtschaft, privaten Wirtschaft.
Was ist da der Unterschied, der dann das so unfair macht?
Der Unterschied ist maßgeblich der, wenn du als Beamter berufen wirst, dann wirst du ja nach einer Besoldungstabelle vergütet oder nach einer Versorgungstabelle vergütet. Da gibt es unterschiedliche Stufen, unterschiedliche Kennbuchstaben, die dann für verschiedene Funktionen verwendet werden. Ich habe mir ein Beispiel rausgesucht, um einen recht normalen Beruf mit, also einen leichter zu erreichenden Beruf, sag ich mal, zu vergleichen mit einem normalen Arbeitnehmer.
Was war der Beruf jetzt als Beispiel?
Der Beruf, für das Beispiel jetzt, was ich gleich anbringen will, ist ein Lehrer.
Mhm, okay.
Kein Grundschullehrer, ist ein Lehrer, sagen wir mal, in der Realschule, weiterführende Schule und so weiter.
Mhm.
Die werden in Baden-Württemberg mit der Besoldungsgruppe A13 eingruppiert und starten mit dieser.
Mhm.
Ich glaube, Bruttogehalt irgendwas um die 4.300 Euro Startgehalt.
Mhm.
Ja. Und ich finde, das kann man recht gut vergleichen mit Leuten, die zum Beispiel eine Ausbildung oder ein Studium gemacht haben und dann in ihrem Job arbeiten.
Mhm.
So, und jetzt ist es so, Beamte werden anders behandelt in der, nicht in der Besteuerung, aber in der Zahlung ihrer Versicherungsbeiträge.
Mhm.
Das heißt, ein Beamter zahlt zwar die gleichen Steuern wie wir auf sein Bruttogehalt, aber ein Beamter zahlt keine Sozialversicherungsbeiträge, keine Arbeitslosenversicherung, keine Rentenversicherung, keine Krankenversicherung.
Okay.
Ja, ich glaube, Pflegeversicherung zahlen sie. Aber der Betrag ist sehr gering.
Mhm. Können wir jetzt mal vernachlässigen. Okay, warum nicht? Wie ist es gerechtfertigt?
Es ist wohl so in diesen Verordnungen hinterlegt, dass der Staat quasi die Sorge übernimmt oder die Aufgabe übernimmt für seine Staatsdiener, für eine Altersvorsorge zu sorgen, für eine Krankenversicherung Krankenversicherung wird, glaube ich, gar nicht aufgelistet, weswegen Beamte privat versichert sind.
Ah ja, stimmt.
Ja.
Ja.
Genau. Mhm. Und natürlich werden sie nicht arbeitslos, weil sie beim Staat sind. Deswegen müssen sie auch keine Versicherung zahlen. Das verstehe ich auch. Macht Sinn. Eigentlich.
Ja, gut, aber es gibt auch Branchen, wo die Chance, arbeitslos zu werden, sehr, sehr unwahrscheinlich sind. Ärzte. Warum sollen die dann Arbeitslosenversicherung zahlen.
Ja, stimmt eigentlich. Also, aber dann könnte man auch wieder sagen, eigentlich müsste es gar keiner wirklich zahlen. Und dann sind wir aber wieder nicht.
Alle zahlen.
Theoretisch müssen es alle zahlen, richtig. So, und jetzt pass auf, keine Rentenversicherungsbeiträge, aber die Pension eines Beamten wird in maßgeblich oder eigentlich nur aus den Rentenkassen, den öffentlichen Rentenkassen finanziert. Das heißt, ein Rentner bezieht aus einem Topf, zu dem er nichts beiträgt.
So. Das ist assi.
Das ist der Fakt und das ist assi, ja, oder?
Ja, absolut.
Und das ist halt diese Ungerechtigkeit auf der einen Seite, ja. Das heißt, ich stelle es mir mal so gern so vor, da steht jetzt ein Mann und der hält die Hand auf und dann gibst du mir mal einen Euro, die andere Person macht die Hand wieder zu. So, und dann machst du es immer wieder, immer wieder, immer wieder. Mhm. Der Mann tut das Geld in einen Topf vor sich und nach irgendwie 30 Jahren greift er diesen Topf und gibt dann beiden von euch einen Betrag davon.
Mhm.
Jetzt rate mal, welcher Betrag aber höher ist.
Der von dem Pensionär.
Der von dem Pensionär, der immer die Hand zugemacht hat und nichts gegeben hat. Und das ist ein Fakt. Pensionäre erhalten eine, bei gleichem Bruttolohn, eine höhere Pension.
Ach was,
ja.
Wie viel höher?
Genau, jetzt komme ich zu meinem Rechenbeispiel. Pass auf, ich habe mit einem normalen Lehrer gerechnet, Besoldungsgruppe A13, der am Ende seiner Karriere die Stufe, sind dann quasi jährliche Stufen, die, ich glaube, alle 3 Jahre, irgendwann alle 4 Jahre, eine automatische Lohnerhöhung mit sich bringen, weil logischerweise dürfen die ja nicht streiken.
Ja. Macht doch Sinn, ja.
Ich glaube, in Urlaubszeiten, meiste Zeit dürfen sie nicht streiken. So. Und genau, deswegen gibt es eine automatische Erhöhung. So. Und in dem Beispiel war es so, dass er am Ende, glaube ich, ein Bruttogehalt hatte von 5.500 Euro, eine Dienstzeit von 40 Jahren abgeleistet hat. Ja, ich habe das extra so gerechnet, dass er mit 27 zum Beamten wird.
Mhm.
Halte ich für halbwegs realistisch.
Schon, ja.
Oder?
Ja, also finde ich auch. Ich habe auch Bekannte, die sind auch in dem Alter verbeamtet worden, ja.
Doch. So, und Rentner gehen in der Regel tatsächlich ein bisschen früher in Rente als wir. 65.
Mhm.
Du kannst aber auch mit 67 in Rente gehen.
Mhm.
Ist natürlich, wie bei uns auch, höhere Abschläge oder Abstriche, die du machen musst.
Ja.
So, jedenfalls Rente mit 67, 40 Jahre Dienstzeit.
Mhm.
Dann war der Betrag brutto um die 5.500 Euro. Nettobezug ist 4.000 noch was Euro. Warum so hoch? Weil zahlen ja keine Versicherungsbeiträge, keine Sozialversicherungsbeiträge.
Mhm. Das heißt, von Anfang an schon über 40 Jahre ein signifikant höheres Netto.
Genau. Genau. Mhm. So, und dann ist es so, dass dieser Nettobetrag, da gibt es dann eine prozentuale Bemessungsgrenze, wie viel sie tatsächlich davon bekommen, sind je nach Dienstzeit eben gemessen, nach Dienstjahren, sind so 65 bis 75%. In dem Beispiel hatte er knapp 3.000 Euro netto Rente.
Was?
Also ein bisschen mehr als 3.000 sogar. Über 3.000 Euro netto Rente. Ja? Also okay, das, Pension.
Das ist Wahnsinn, ja.
Und jetzt pass auf, und das ist der Knaller. Rate mal, wie viele Menschen in Deutschland im Jahre 2022 über 3.000 Euro Rente bezogen haben. Rente.
Keine Ahnung.
20.
20 Menschen.
20 Menschen.
Das ist aber wenig.
Das, also von allen Rentnern, die gesetzlich versichert sind, 20? Schon extrem wenig.
Das ist schon sehr wenig.
Ja. Ja.
Und alle, also sind da Pensionäre mit eingerechnet?
Nee, nee, nee.
Ach so, das ist jetzt differenziert.
Das sind nur Rentner. Also es wird ja von Rentnern und Pensionären gesprochen. Das muss man unterscheiden.
Das heißt, von allen Rentnern haben insgesamt nur 20 über diesen Betrag bekommen. Aber von den Pensionären ist das so eine relativ normale Summe.
Für einen Lehrer, ne, sag ich mal, der lang dabei ist.
Oh. Was?
Brutal, oder?
Das ist ja verrückt.
Ja, ja.
Das ist ja richtig, das ist richtiger Scam. Richtiger Scam.
Jetzt kommt noch was
obendrauf. Warum soll ich jetzt noch arbeiten gehen?
Ja, pass auf. Jetzt kommt noch was obendrauf. Und zwar haben wir als gesetzlich Versicherte einen gewissen Rentenfreibetrag, den wir geltend machen können beim Finanzamt.
Ja.
Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht genau, was er ist.
11.000 irgendwas.
Nee, das ist ja dein
Steuerfreibetrag.
Der Steuerfreibetrag. Es gilt aber als Rentenfreibetrag.
Ach so, ja, okay. Ja, keine Ahnung.
Der ist aber niedrig, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht. Aber für Pensionäre gibt es das auch. Das ist ein Wert, der 2005 eingeführt wurde. Und es ist so, dass er tatsächlich abgeschmolzen wird von 2005 bis 2058 soll das auf null sinken. Was genau, fragst du dich jetzt? Und zwar ein Steuerfreibetrag prozentual, den die Beamten quasi bekommen für ihre Pensionsbezüge. Der lag 2005 noch bei 40%. Maximal allerdings, ich glaube, 3.000 € oder sowas.
Mhm.
Ja. Und bis 2058 soll diese 40% aber auf 0% sinken.
Wie ist das, warum? Warum hat man das eingeführt?
Wahrscheinlich, um diese Belastungen, die die Beamten mit sich bringen, etwas zu reduzieren. Meiner Meinung nach viel zu wenig. Aber ich kann es nicht genau sagen, warum
Alter,
die das eingeführt haben.
Also dieses ganze Rentnerdasein und dieses ganze Arbeitsmarktthema ist so merkwürdig, sage ich mal. Auch dieses ganze System, dieses ganze Konzept dahinter. Wie kann es sein, dass es da eine Gruppe an Menschen gibt, die jeden Monat in die Rentenkasse einzahlen und dass es da eine Gruppe gibt, die da nie eingezahlt hat, aber die Hand aufmacht und mehr Geld bekommen als die Leute, die 40 Jahre lang, 45 Jahre lang da eingezahlt haben? Das ist doch eine große Unfairness, eine große Ungerechtigkeit, die da stattfindet. Und das wirklich nicht in Ordnung ist.
Und wir reden über einen Lehrer, der ist jetzt noch nicht so hoch eingruppiert bei den Beamten. Natürlich gibt es auch Leute, die ein bisschen weniger kriegen. Das sind dann die, die einfach wahrscheinlich nur irgendwie im Rathaus sitzen und deine Anträge bearbeiten. Es gibt aber auch Leute, die sind Richter. Es gibt Polizisten und die Leute, die im Landtag arbeiten und so weiter. Die obersten Gerichtshöfe und Staatsdiener. Oberer Dienst, gehobener Dienst, solche Sachen, die kriegen ja noch mal viel, viel mehr.
Das ist einfach unfair.
Ja, und auch die Einkünfte sind ja nicht gedeckelt. Das ist ja auch der Witz. Die Rente gesetzlich ist ja gedeckelt. Du kannst nicht mehr als, ich glaube, 3.300 € bekommen. Gesetzlich geht nicht. Das ist gedeckelt. Aber als Pensionär ist es unabhängig, ist offen. Einfach nur prozentual von deinem letzten Brutto- oder Nettogehalt.
Das ist echt eine große Unfair.
Ich finde es auch sehr, sehr ungerecht.
Schreibt mal gerne in die Kommentare oder lasst uns mal Nachrichten zukommen, was ihr davon haltet, was Lösungsvorschläge sind. Das ist echt ein hartes Thema.
Jetzt habe ich viel darüber geredet. Ich will noch ganz kurz einen Punkt ausführen, dann bin ich fertig, um das nochmal zu unterstreichen, wie krass das eigentlich ist. Ich habe dann das gleiche Beispiel einfach mal mit der normalen gesetzlichen Rente versucht umzusetzen. Also wenn du, ich hatte glaube ich 38 Jahre nur gearbeitet, weil ich quasi von jetzt ausgegangen bin, 2024. Und es wäre ja mit meinem Alter, ich habe mein Geburtsdatum genommen, das heißt 2 Jahre später, also nur 38 Jahre. Und ich hatte dann ein Nettogehalt auch von 4.000 € eingetragen. Ja. Und wenn ich jetzt also 38 Jahre lang 4.000 € netto verdiene, Nettoverdienst, Junge, okay, dann habe ich eine Rente gesetzlich von 2.400 €.
Das sind 600 € weniger, als der Pensionär hätte.
Aber weißt du, wie viel du brutto verdienen musst, damit du 4.000 € netto verdienst?
Bro? Ja, so 7,6, 7,8. Brutto? 8 brutto.
Ja, ungefähr 80.000. 80.000 brutto.
Also ich bin gerade ehrlich gesagt ein bisschen sprachlos, weil das ist schon schockierend.
Und dann
das
reden die von einer Versorgungslücke bei den Pensionären. Die lag in dem Fall bei 1.000 €. Ja, 1.000, hast du ja 4.000 netto, 3.000 kriegst du als Pension.
Yeah.
1.000 € Versorgungslücke. Rentner haben dann aber in dem Fall 1.700 € Versorgungslücke. Bro.
Da muss ganz dringend was geändert werden.
Da muss auf jeden Fall was geändert werden.
Grüße gehen raus an die Politik.
Na?
Bitte jetzt oben auf 2 Stimmen ein Gedanke.
Ja.
Wir sind offen auch für Beratungsgespräche.
Ich biete auch Beratung an. Also nicht so inkompetent.
Stefan, Anstelle Consulting. Jetzt call me. Keine Werbung an der Stelle.
Also das wollte ich noch kurz ausführen, um das nochmal zu unterstreichen. Es ist so brutal, gell?
Ja, es ist echt heftig. Brutal.
Und es war noch nicht alles, aber wir haben ja noch ein paar Themen.
Ja.
Deswegen hätte ich gesagt an der Stelle, einfach als kleine Anregung auch für euch als Zuschauer. Vielleicht findet ihr es ja auch interessant, darüber ein bisschen mehr zu erfahren. Und ich finde es eine Riesenungerechtigkeit und auch wirklich ein wichtiger Punkt, den man angehen muss, um unsere Probleme in der Rentenversicherung quasi anzugehen.
Ja.
Das ist schon mit ein Punkt, den man...
Das heißt quasi, jeder Arbeitnehmer finanziert 1,8 Rentner und...
Ja, andersrum, 1,8 Arbeitnehmer.
1,8 Arbeitnehmer finanzieren einen Rentner.
Ja.
Und es kann aber sein, dass der eine Rentner nie in die Rentenkasse eingezahlt hat.
Ja, wenn es dann ein Pensionär
ist. Wenn es halt ein Pensionär ist,
genau. Ja. Wobei ich dir eine ganz Kleinigkeit vor verschwiegen habe. Und zwar zahlen sie indirekt schon in die Rentenkassen ein, was aber nie der Plan war ursprünglich. Und zwar, weil die Rentenkassen nicht mehr reichen, ja, für alle Bezugsberechtigten, wurde erstmals, ich glaube 2020, ein musste auch von der Steuerkasse ein Zuschuss in die Rentenkassen gezahlt werden, also von unserem Haushalt, von 100 Milliarden Euro mussten sie von den Steuergeldern in die Rentenkassen einzahlen, damit es für alle reicht. Erschreckend.
Das ist eine sehr große Summe. Ja.
Ist erschreckend.
Das ist wirklich erschreckend.
Aber dadurch, dass Beamte auch Steuern zahlen, haben sie theoretisch auch etwas eingezahlt. Okay. Aber also sind wir mal ehrlich, eigentlich auch nicht.
Das ist schön geredet.
Das ist schön geredet, genau.
Das ist krass, okay.
Ja.
Ja, ich finde es generell so krass, auch wenn wir es gerade vom ganzen Arbeitsmarkt generell haben, da ist ja auch so eine große Unzufriedenheit im Arbeitsmarkt generell, klar. Dieser Punkt, den du angesprochen hast, diese Rentenfrage, die uns ja alle irgendwie beschäftigt, die Angst vor Altersarmut setzt Leute enorm unter Druck auch. Was ich auch so ganz erschreckend fand, ich bin letztens über einen kleinen Bericht drüber gestoßen, der angezeigt hat, da wurde sich auf eine Erhebung in den Niederlanden 2016 berufen, wo erschreckende Zahlen über Burnout aufgetaucht sind, nämlich jeder siebte Arbeitnehmer 2016. Das war vor der Corona-Pandemie.
Oh, wow.
Das war vor die Anfänge vom Fachkräftemangel waren da schon da, aber nicht so stark wie heutzutage.
Ja, das stimmt.
Heute, 8 Jahre später, ne, würde ich da mal gerne wissen, wie da jetzt die Zahlen aussehen. Ich bin davon überzeugt, dass es heute wahrscheinlich eher doppelt so viel Leute sind. Und es ist halt auch so ein krasses Ding im Arbeitsmarkt, dass auf der einen Seite dieses System, dieses Konzept als Ganze mit der Rentenkasse, mit den Sozialbezügen nicht so 100% funktioniert und gleichzeitig die Leute ihre Gesundheit aufs Spiel setzen müssen, um überhaupt arbeiten zu gehen.
Ja.
Weil Burnout ist keine leichte Erschöpfung. Burnout, da ist man ausgebrannt. So, man ist oft nicht mal in der Lage, richtige Emotionen zu empfinden. Man stumpft ab. Gleichgültigkeit, etwas, das verbrannt ist, kann nicht mehr glühen. Es muss erstmal sich erholen.
Ja, ne? Stimmt.
Mhm. Und das finde ich halt so krass, weil du gehst arbeiten, hustelst dir da einen ab, gehst teilweise in Vorleistung für deinen Arbeitgeber, weil er halt Großartigkeit von dir erwartet, weil er Potenzial in dir sieht, dann wird er erwartet, dass du 150% gibst, um eine Chance zu haben, eventuell eine Führungskraft zu werden, um Aufstiegschancen zu sichern und so weiter, gibst du 150%, läufst aber dabei das große Risiko, an Burnout zu erkranken, wenn du es nicht versuchst, irgendwie zu verhindern, was vielen Leuten ja offenbar auch nicht gelingt.
Ja.
Ne? Also einer von sieben ist schon...
Es ist sehr viel.
Viel. Also ist meiner Meinung nach schon viel. Und dieses ganze Konzept, so wofür soll man das noch alles tun? Wofür soll man arbeiten gehen, wenn man dabei seine Gesundheit gefährdet, dabei das Risiko eingeht, am Burnout zu erkranken, 150% gibt, nur um die Möglichkeit zu bekommen, eventuell aufzusteigen oder auch nicht.
Das ist so eigentlich richtig altertümliches Denken.
Es ist sehr konservativ.
Ja.
Es ist sehr konservativ so gedacht.
Es wird viel erwartet und es wird im Gegenzug aber nicht viel gegeben.
Ja, genau.
Es wird das als selbstverständlich auch betrachtet.
Ganz genau, richtig.
Überstunden.
Und Überstunden, auch so ein Ding, ganz genau. Mehr Einsatz zu bringen.
Ja. Dinge auch in seiner Freizeit vielleicht zu tun, auch erreichbar zum Beispiel zu sein in der Freizeit. Ich glaube, es wäre schon
Auch so ein Unding.
Es wäre, glaube ich, schon wirklich für viele Leute eine große Hilfe, weniger an solchen Symptomen zu leiden, wenn sie einfach wirklich nach der Arbeit abschalten.
Ja, absolut. Aber viele können ja auch nach der Arbeit einfach per se nicht abschalten.
Ja, es fällt mir ehrlich gesagt auch manchmal schwer, wenn zum Beispiel irgendwas passiert ist oder so.
Ganz genau.
Oder dir Vorwürfe machst, weil irgendwas nicht so geklappt
hat.
Dann ist es.
Und dann ist es super schwierig.
Ja.
Und das ist halt so, dieses ganze Konzept scheint irgendwie alles so sehr, auf der einen Seite sehr konservativ und nicht mehr zeitgemäß, sage ich jetzt mal so, werfe ich jetzt so in den Raum. Ich merke schon, da wird ein Shitstorm kommen, aber das ist für mich in Ordnung.
Von den Boomern, oder?
Auf der...
ja, pauschalisiert, aber egal.
Ja, so, und dann arbeitest du in einer Struktur, in einem Konzept, das es dann offenbar ja nicht hinbekommen wird, dich selber im Alter zu finanzieren.
Ja.
So, das heißt, man geht arbeiten, man gibt 150%, weil man hofft aufzusteigen, um mehr Geld zu verdienen, um mehr Rentenpunkte zu bekommen, um mehr in die Rentenkasse einzubezahlen, um dann nachher aber trotzdem dieses Risiko zu haben, dass du halt entweder gar nichts von der Rente bekommst, eine große Versorgungslücke, eine große Rentenlücke hast oder in einem unfairen System drinsteckst, wo Pensionäre, die nichts eingezahlt haben, trotzdem mehr Geld bekommen als du.
Genau.
Und das ist auch so ein wo wir es gerade auch von Konservatives haben, ich rede mich jetzt hier in Rage, das ist aber völlig in Ordnung, wo wir es auch gerade von konservativen Denkmustern haben, auch dieses klassische 9-to-5-Denken, wo ja in ganz vielen Firmen noch drin ist. Du fängst um 7 an, du arbeitest 8 Stunden, hast eine halbe Stunde Pause, so nach diesem Motto, oder dieses klassische 9-to-5, so wie es ja wirklich sagt, so 8-Stunden-Tag, wo du auch dann wirklich um Punkt 7 da sein musst. Klar, in vielen Firmen gibt es auch so eine Gleitzeit, so ganz grob, wo man sagt, ja, so zwischen 7 und 8 kannst du kommen. Fair enough, alles klar, weiß ich, gibt's alles, kein Ding. Aber dieses ganze Arbeitszeitmodell von 9-to-5 oder 7 bis 15 oder was weiß ich, ist halt auch so super konservativ, weil es halt aus einer Zeit stammt, in der Forschung über Biorhythmus, über Schlafrhythmus und so weiter halt alles nicht so ganz stattgefunden hat, wo man es nicht besser wusste,
ja, das stimmt.
Wo man auch das einfach in Kauf genommen hat und dann, wo man auch als Schüler oder als Kind früher gesagt bekommen hat, wenn du um 7 nicht fit warst, dass was mit dir nicht stimmt und so weiter. Und es ist aber per se einfach nicht wahr. Weil es gibt Forschungen und es ist inzwischen bekannt, dass der Schlafrhythmus und der Biorhythmus hat auch genetische Komponenten. Und da hast du einfach auch genetische Chronotypen, nennt sich das, wo halt definieren in deiner Genetik, wie ist dein Hormonhaushalt, wann schüttet dein Körper welche Hormone aus, die dich aktiv machen, die dich müde machen, wann reguliert sich deine Körpertemperatur und so weiter. Und ganz viele andere physiologischen Prozesse, die da stattfinden, die mit der Uhrzeit beziehungsweise auch mit der Sensibilität für Sonnenlicht und für Dunkelheit und so weiter zusammenhängen.
Also wann du quasi auch müde
wirst. Ganz genau, wann du müde wirst, wann du aufstehst und so weiter.
Okay, voll interessant.
Und das hängt alles mit der Genetik zusammen und mit deinen Genen. Und von den beiden Chronotypen gibt es eben tatsächlich den Frühaufsteher und die Eule. Und je nachdem, was für ein Chronotyp du bist, hast du halt gewisse Uhrzeiten, wo du tatsächlich aktiver bist, produktiver bist, konzentrierter bist, effizienter bist oder einfach müde bist, abgeschlagen bist, nicht so gut denken kannst, kognitiv bisschen beeinträchtigter bist, weil es einfach nicht deine Zeit ist und weil die Hormone, die dein Körper ausschüttet, die Kommunikation in deinem Körper, einfach noch nicht in der Lage ist, das gerade so auszuschütten, weil es nicht in deinen Genen liegt. Deine Zellen sind dafür anders ausgelegt. Es ist nicht deine Biologie. Es ist wieder deiner Natur. Und ja, das ist halt das ein ist Punkt, krass, ey, wo ich wirklich sage, ich habe das große Glück, in einem Job zu arbeiten als Pharmareferent, wo ich nicht ganz an diese Zeiten gebunden bin. Ich habe die Öffnungszeiten der Arztpraxen, an die ich mich halten muss, aber die sind zum Glück, für mich zum Glück, relativ lang. Das heißt, ich kann da relativ flexibel reingehen. Ich habe Gott sei Dank auch einen Arbeitgeber, Grüße gehen raus, mit denen ich das ganz offen kommuniziert habe und kommunizieren kann, dass ich nicht um 6.30 Uhr aufstehen kann.
Das heißt, du bist auch eher nicht werde.
Und ich auf jeden Fall. Ja, bei mir ist es, seitdem ich das auch so für mich akzeptiert habe und umgestellt habe, hat sich auch für mich ein neues Leben offenbart. Weil es ist halt was komplett anderes.
Aber hast du dann eine Art Test mal gemacht oder hast du einfach,
nee, einfach so gefühlsmäßig? Einfach Gefühl, wie funktioniert es für mich am besten? Und dabei stellt sich halt bei mir raus, ich bin halt eher. Meine Hochphasen kommen mittags, nachmittags. Meine Hochphasen sind auch oft Richtung Abend verschoben und dann auch teilweise nachts, wenn andere schlafen gehen sollten. brauche ich nicht versuchen, schlafen zu gehen, weil ich A, nicht schlafen können werde und es meine produktivste und effizienteste Zeit ist. Da kann ich am besten und am logischsten und am klarsten denken. Da bin ich am meisten nicht selbst. Und das ist in diesem konservativen Arbeitsmarkt einfach solche Faktoren, die da halt alle nicht berücksichtigt werden. Da wird halt gesagt, du bist um 7 da, du bist um 8 da. Und dann wird sich aber beschwert, wenn du da bist und du bist müde, du bist erschöpft. Natürlich bist du müde und erschöpft. Du hattest deine ganzen Tiefschlafphasen nicht. Und mal ganz abgesehen davon, dass das alles ein sehr konservatives Denken ist, es ist auch gefährlich. Es ist auch einfach gefährlich. Durch Schlafmangel das chronische nicht richtig schlafen, das hat Konsequenzen. Warte. Das hat einfach Konsequenzen. Und zwar kann das zu KHK, also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, werden dadurch gefördert. Es fördert das Risiko zu Diabetes, zu Übergewicht, weil einfach dein Körperrhythmus, dein Stoffwechsel auch anders funktioniert. Die mentale Komponente und die Psyche, die wird ja oft auch sehr ausgeklammert, sage ich mal. Die spielt da aber auch eine unfassbar große Rolle. Und mit der Psyche einhergehend auch die Produktivität, dein Mindset, auch Ängste und dein Bezug zu dir selber können dadurch beeinflusst werden, weil du einfach anders denkst, wenn du halt am Arsch bist. So. Deswegen dieses ganze Scheme, sag ich mal, von Arbeitsmarkt, dieses ganze Konzept dahinter, braucht einfach mal eine gewisse Überarbeitung. So
ja,
im Renten-Aspekt gesehen, aber auch in diesem mit dieser Erwartungshaltung dahinter, dass man immer komplett in Vorleistung gehen muss, um irgendwie was zu bekommen. So, du bekommst jetzt mehr Verantwortung, bist es für die Azubis mit verantwortlich, bekommst aber nicht mehr Geld.
Ja.
So, mach das jetzt mal 2 Jahre gut.
Oder es wird halt gesagt, ja, nee, Überstunden, also im Vertrag steht es zwar nicht, aber eigentlich
ist klar.
Ist klar.
So, ja, nee, ist halt nicht klar.
Nee, ist eigentlich überhaupt nicht klar.
Ganz genau. Oder lauter solche Sachen. Das ist halt sehr konservativ und es ist halt aus einer anderen Zeit, wie ich finde. Und ich finde, dass wir in einer Zeit leben, wo man für Arbeit bezahlt werden muss und für Arbeit bezahlt werden sollte und in der man fair bezahlt werden sollte. Gerade wir in der Generation legen generell ja auch mehr Wert auf Work-Life-Balance und gerade die Work-Life-Balance ist uns super wichtig und wird halt aber durch viele Arbeitgeber auch einfach nicht in dieser Form ermöglicht. Und dann wird sich aber beschwert, warum man kein Personal hat, das motiviert ist und so weiter. Mhm. So, lass die Leute anfangen, wann sie ausgeschlafen sind, wann sie ihrem Biorhythmus folgen konnten.
Ja, wobei du schlägst da eine Kerbe in ein extrem stark verwurzeltes System.
Ja,
und wenn man sich allein unser Schulsystem anschaut, wir beginnen alle um 7 Uhr, erste Stunde 7:30 Uhr
und
so.
Und das,
ne, es ist schon so antrainiert und das über Generationen, dass es, glaube ich, schon auch sehr schwierig ist, das zu ändern, weil ja die Firmen dann komplett ihre Firmenstruktur ändern müssten, dass manche Leute, weil sie später aufstehen, halt da anfangen, die anderen da. Mhm. Und dann könnte man das irgendwie auf 2 Schichten auftrennen. In der Produktion gibt es das ja, gibt es ja auch 3 Schichten und so.
Ja.
Aber halt dann auch im Büro und überall sonst. Und dann müsste man das aber auch ausweiten. Da müssten zum Beispiel Ärzte es auch anbieten, weil die Leute ja dann anders wach sind und
Die Ärzte, die Praxen sind ja sowieso von 8 bis 18 Uhr da.
Ja, schon.
Die sind ja sowieso 10 Stunden.
Aber das sind dann vielleicht auch Leute, die eher abends arbeiten, welche die morgens.
Ja, klar.
Weißt du, und dann, ich finde das eine gute Sache, aber man müsste das, glaube ich, dann wirklich gleich, also nicht gleich, aber man müsste das dann groß denken, insgesamt nach vielleicht einer Feldstudie und sagen, okay, wir machen das jetzt aber auf alle Gebiete, weil es gilt ja für alle Menschen.
Ja, absolut.
Sozusagen.
Ich fände das auch richtig.
Ich fände das auch richtig.
Das ist ein Aspekt, wo man alle wissenschaftlichen, aktuellen Aspekte auch vereinbart damit, dass sich auch Leute einfach gesund ihrem Biorhythmus anpassen können, ohne sich jetzt krank oder kaputt zu machen, um in ein System zu passen, das nicht für sie entwickelt wurde.
Gerade das mit dem Kaffee, wo ich danach drauf raus, gerade das mit dem über müde zur Arbeit gehen, dann 3 Kaffee zu ballern und dann ist man halt irgendwie leistungsfähig, aber eigentlich geht es einem nicht so gut.
Nee, eigentlich geht es einem nicht so gut. Warum geht es einem nicht so gut? Weil Kaffee maßgeblich viel Cortisol ausschüttet. Aha. Deswegen wirst du auch wach. Cortisol ist aber ein Botenstoff, der in unfassbar großen Stresssituationen ausgesetzt wird. Das ist eigentlich ein Botenstoff, der ausgeschüttet wird, wenn wir im Überlebenskampf sind. Und deswegen wirst du fit davon. Hey. Ja.
Das klingt eigentlich gar nicht so geil.
Ja, das klingt eigentlich gar nicht so geil. Und das trinken wir jeden Morgen oder trinken Leute jeden Morgen. Wobei es auch ganz wichtig ist bei Kaffee, wenn wir es gerade schon vor dem Thema haben, es gibt auch große Probleme, zum Beispiel bei Patienten, die Angststörungen haben und zum Psychiater gehen und so weiter und in Psychotherapie sind, weil sie Ängste haben. Hört, hört. Kaffee kann Angststörungen nicht verursachen, aber ziemlich stark verstärken.
Oh, wow.
Das heißt, wenn ihr da draußen seid und ihr Kaffeekonsumenten seid und gleichzeitig aber unter Angststörungen leidet, lasst mal den Kaffee weg. Gibt es auch Studien darüber? Ich habe die aktuelle Studienlage nicht mehr richtig im Kopf. Ich habe es aber in der Studie gelesen.
Ja, muss ich mir nachher gleich anschauen.
Man kann es auch googeln und so weiter.
Ja.
Oder man kann es auch ChatGPT'en. Es ist tatsächlich so, dass da
eine Kausalität steht.
Ja, ist egal. Es steht auf jeden Fall eine Kausalität. Ganz genau.
Krass.
Ja, das wollte ich noch zu dem ganzen
sehr interessant
Thema, wollte ich das noch abschließend einfach sagen. So.
Gut, zum Abschluss für diese Folge, wir sind jetzt schon bald am Ende angekommen, haben wir wie letztes Mal auch wieder ein Spiel vorbereitet, und zwar unser Tier-Ranking. Wir finden es beide super geil und deswegen haben wir gesagt, wir haben es auch diese Folge wieder dabei und diesmal stelle ich dir eine Frage. Über eine Frage und dann hast du ein paar Auswahlmöglichkeiten und kannst dann ranken von S bis D.
Alles klar.
Ja? Okay, du weißt noch, wie es geht.
Ich weiß noch, wie es geht.
Gut, dann fangen wir direkt an. Ich lese dir jetzt gleich die Frage vor, nachdem ich es geschafft habe, das Ding hier einzuschalten.
Ja, was? Ist das jetzt D?
Ja, aber da steht
Ding. Jetzt weiß wasch mal.
Da steht aber eine C.
Muss doch auch noch hier.
So, also
dann wären wir es soweit.
Jetzt. So.
Also dann.
Meine Frage heute wäre.
Auf geht's.
Was würdest du als erstes, Frage falsch formuliert, wo würdest du als erstes dein Geschäft erledigen? Ein großes.
Okay, alles klar.
Drauf gekommen bin ich tatsächlich durch unsere Erlebnisse auf dem Southside Festival dieses Jahr. Und ich habe mich vielleicht auch etwas inspirieren lassen.
Ja, aber den Kontext dazu geben wir jetzt nicht.
Dann wäre das Erste bei deinem Crush zu Hause.
Okay. Ich würde tatsächlich bei meinem Crush zu Hause ist immerhin eine richtige Toilette, nehme ich mal an.
Ja, konnte dein Crush an, denke ich mal, aber in der Regel schon.
In der Regel, nee, ja, ich gehe mal davon aus. Ich rank das jetzt mal auf ein B. Nee. Was kommt? S, A, B, gell? Ich mach's auf A.
Auf A?
Ich mach's aufs A.
Okay, kann ich das hier zuweisen? Okay. Auf A.
Mhm.
Alles klar. Passt. Dann wäre das Zweite im Wald.
Im Wald. Ich finde, im Wald geht tatsächlich auch noch voll klar. Das haben wir im Schweden-Trip auch so gemacht. Also alles schon passiert, alles schon gemacht.
Es gibt viele Menschen, die da Hemmungen haben.
Für die ich muss sagen, ganz für mich ist das gar kein...
Ich finde es auch nicht schlimm.
Gar kein Ding, das kommt auf B.
Kommt
auf also es ist halt keine richtige Toilette, deswegen ist
B.
Schlimmer als beim Crush, kommt beim B.
Okay. Super. Dann haben wir die Raststättentoilette.
Verdammt. Ja, wobei, ich bin dir ehrlich, Alter. Raststättentoiletten sind schon widerlicher als Wald. Ich dir komplett
auf jeden
ehrlich.
Fall. Also, wenn du auf einen Park, so eine Parkbuch kommst, auf der Autobahn, ich nutze nie diese Toiletten. Ich gehe
also
immer.
Immer. Also
groß.
Groß oder klein gerade?
Also schon klein, aber ich würde auch für groß, würde ich da niemals drauf gehen, Bro.
Also ich bin dir ehrlich, es ist schon hart widerlich so.
Ja. Allein der Geruch, du machst die Tür auf und es ist eine andere Welt.
Das ist schon. Also. Ja, mach die Raststelle. Mach die auf. Boah, ich bin dir ehrlich, mach auf C.
Auf C? Ja?
Ja.
Okay, dann hättest du noch S und D offen.
Ja. Mach auf C.
Okay. Dann wäre das nächste wäre in der Kirche im Taufbecken.
Du Pisser.
Junge, Junge, also entweder liebst du es echt hart, oder?
Oh, das ist hart, Alter.
Aber es...
Also... Das ist hart.
Das ist hart jetzt, oder?
Ja, Digga, wenn es sein muss, dann scheiß ich da auch ins Dorf wegen.
Am besten gerade noch so ein Neugeborenes getauft.
Ah, oh, nee, es geht schon gar nicht, Alter. Nee, mach das mal aus D. Mach das mal aus D. Kann man nicht bringen.
Okay, dann hast du jetzt aber nur noch dein S-Tier offen.
Ja, es ist nur ein S-Tier offen.
Ja, aber wie schlimm kann es sein, oder?
Ja, echt so.
Wie schlimm kann es werden? Gut, dann wäre die letzte Antwortoption wäre die Festival-Dixie-Toilette.
Ja, okay, aber es geht.
Bro.
Ja.
Also,
ja, okay, es kommt es drauf an.
Also, es war schon hart eklig.
Morgens, ne? Morgens um 9, wenn der Dixie-Bus durchgefahren ist, dann okay.
Edel, Bro.
Kein Ding, Alter.
Edel.
Klar, wenn es jetzt nachts um 2:30 ist und du da den Deckel nicht mehr schließen kannst, weil er dann den Turm oben berührt.
Ich hab das einmal gesehen,
Alter.
Gell. Ich hab das einmal gesehen.
Aber es ist Offside.
Nee, das war damals das New Horizon Festival. Und das Schlimmste war, ich bin da drauf, hab gerade noch eine Ladung versenken können, mach die Tür auf und da stand so ein recht hübsches, junges Mädel vor mir. Ich dachte so, scheiße. Also es tut mir leid, gell, aber was soll ich jetzt machen?
Viel Erfolg. Viel Erfolg.
Und es gab,
die musste sich...
Es gab kein Klopapier,
die musste sich in der Hocke auf dieses Ding draufsetzen, damit es nicht...
Ich würde es mir gar nicht vorstellen. Alter. Also ich wäre wahrscheinlich, wenn ich die wäre, die als Frau muss ich hinsetzen. Ich wäre, glaube ich, wieder gegangen, ganz ehrlich.
Ja, es ist hier, was willst du machen?
Ja, geil, Alter.
Aber ey, ich muss echt sagen...
Ich schenke dir zum Geburtstag ein Dixie-Klo.
Ey, ich würde mich voll freuen.
Einfach privates Dixie-Klo für die Festivals.
Dixie-Klo nicht so schlimm. Also es ist schon schlimm, aber es ist schon hart. Aber zum Beispiel nicht schlimmer als eine Raststätten-Toilette.
Du hast recht, ja, das stimmt. Und vor allem haben wir jetzt gemerkt, die Dinger sind wenigstens regensicher.
Ja, das heißt, stimmt.
Wenn du geruchsfest bist, sag ich mal, dann kannst du dir da eigentlich gönnen.
Ja, für dich auch.
Ja,
ich bin zufrieden mit meinem.
Ja, bist zufrieden. Okay.
Doch, das war gut.
Doch, also
Dixie. Das war eine gute Runde, war gute Ideen dabei. Danke.
Ja, geil. Cool. Dann warte, ich mache hier die Aufnahme aus. Ah, so, geil. Und dann danke fürs Mitmachen. War eine geile Runde, hat mir gefallen.
Ja, sehr gern. Vielen Dank, sehr coole Idee.
Und
sehr,
sehr Idee. Damit wären wir dann für diese Folge auch schon
damit
Ende.
Damit machen wir, glaube ich, Feierabend für heute.
Ja, wir haben tatsächlich eigentlich noch ein paar Themen, aber wir sind leider jetzt sehr ausgeschweift. Ein bisschen Zeitbedrängnis.
Ja, ich würde sagen, in diesem Sinne machen wir auch Feierabend für heute. Es war mal wieder ein inneres Blumenpflücken, ein inneres Hüpfen durch die Blumenwiese mit dir.
Und, sehr schön formuliert.
Wir sehen uns und hören uns wieder in einem Monat.
Ja,
voraussichtlich. Jeden zweiten Mittwoch des Monats. Die nächste Pause kündigen wir auch an. Versprochen. Außerdem kommen am Mittwoch raus und am Freitag kommt ein neuer Song von mir, der da heißt Intergalaktischer Super Soldier.
Yeah.
Des Weiteren gibt es auch Merchandise-Artikel im Store, die ihr euch reinziehen könnt. Und wir hören uns nächsten Monat wieder, wenn es da heißt, 2 Stimmen, ein Gedanke. Was möchtest du noch sagen?
Wie nennt man einen Salat, der an die Tür klopft?
Keine Ahnung.
Ein Klopfsalat.
Deine Maul.
Sorry.
Also ciao.
Ciao. Tschüss zusammen. Tschüss.
Ciao.